Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast, bei dem, und ich glaube, das ist mir wirklich an dieser Stelle noch nie passiert, ich eigentlich gar nicht richtig weiß, mit welchem Namen ich Sie jetzt begrüßen soll. Kim Koplin, Moritz Matthies, Edgar Rey, was soll es denn sein?
Freie Auswahl, würde ich sagen. Guten Morgen.
Also dann bleibe ich mal bei Ihrem, sage ich mal, richtigen Namen. Edgar Rey ist hier bei mir, der gerade einen neuen Kriminalroman unter dem Namen Kim Koplin veröffentlicht hat. Das hätte ja auch eine Frau sein können. Wir haben hier schon ziemlich gerätselt beim ersten Kim Koplin. Wer kann das sein? Ist das eine Frau, ein Mann? Wer steckt dahinter? War das so ein bisschen auch Kalkül, dass das so ein unbestimmter Name ist?
Also Kalkül ist natürlich so ein böses Wort. Ich würde sagen, es war natürlich beabsichtigt, dass ich ein Pseudonym gewählt habe, das irgendwie keine Rückschlüsse aufs Geschlecht zulässt, sofort. Und ich wollte einfach, dass man das voraussetzungslos liest. Also ich habe gedacht, ich hätte gerne Leserinnen und Leser dieses Romans, die nicht wissen, wer steckt denn da dahinter. Und deshalb habe ich das gewählt. Und es war ja auch tatsächlich so, dass von den überraschend vielen Rezensenten des ersten Romans doch die überwiegende Anzahl davon ausgegangen ist, zumindest die spekuliert haben, dass es eine Frau geschrieben haben müsse. Das hat mich irgendwie auch ein bisschen stolz gemacht. Ich weiß nicht genau warum, aber es war so.
Was solche Pseudonyme noch so mit sich bringen, und natürlich über Ihren neuen, sehr packenden Kriminalroman Die Toten von morgen sprechen wir gleich ausführlich. Mehrere Autoren in einem und auch noch Buchhändler, das ist mein heutiger Gast Edgar Rey, der auch als Moritz Matthies sehr erfolgreiche Erdmännchen-Krimis gemeinsam mit Hans Rahr die Krimikomödie Bullenbrüder geschrieben hat. Aber Edgar Rey, es gibt auch historische Romane von Ihnen, da nennen Sie sich Leon Morell. Sie haben auch Bücher unter Ihrem bürgerlichen Namen Edgar Rey veröffentlicht. Und heute sind Sie hier, weil es einen neuen Kim Koplin-Krimi gibt, Die Toten von morgen. Das ist der zweite Teil einer Reihe. Den ersten haben wir uns hier in der Redaktion schon aus der Hand gerissen, die Guten und die Toten. Wie muss denn so ein Stoff sein, damit Kim Koplin ihn erzählt?
Er muss mich kriegen. Also er muss mich, ich muss so, es ist so, dass Ideen kommen und gehen und wenn sie wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen und nicht mehr weggehen wollen, dann muss ich mich halt mit denen auseinandersetzen. In dem Fall waren es die Figuren, die waren zuerst da. Und wenn die sehr, sehr hartnäckig sind und sich nicht vertreiben lassen wollen, dann muss ich mich halt irgendwann mit denen hinsetzen und sagen, was wollt ihr denn so von mir? Klingt irgendwie wahnsinnig kitschig, stelle ich gerade fest. Aber es ist schon ein bisschen so gewesen. Also die Figuren waren sehr, sehr früh sehr präsent und sehr da. Und die, ich mag, habe mich alle in alle drei, also die drei Hauptprotagonistinnen sehr verknallt, muss ich sagen. Und war dann sehr froh, mit denen auf die Reise gehen zu können.
So, und die sind ja auch toll. Also das sind Saad und Nihal. Nihal ist bei der Kripo und er ist eigentlich immer mit einem Bein so schwerst kriminell unterwegs. Er hat eine kleine Tochter, Laila. Und das ist insgesamt, fand ich, einerseits ja so eine Superheldengeschichte. Gerade Nihal kann ja irgendwie so ganz stark auch über ihre Grenzen gehen. Aber auch eine Loser-Story in einem. Wie sind Sie auf diese Figuren gekommen? Ich habe gedacht, die sieht man auch so hier in Berlin in der S-Bahn und überall könnte man die sehen.
Das ist ganz einfach. Also das war, wie ich auf die gekommen bin, das weiß ich nicht. Das kann ich wirklich aber oft nicht so richtig genau sagen. Nihal war irgendwann da und sehr präsent. Wahnsinnig, die hat ja auch so eine Präsenz. Meine Güte, die hat so eine Energie. Das war ganz klar. Und Saad war mir irgendwie total nah. Und ich habe den, mein Sohn würde sagen, ich habe den echt gefühlt. Insgesamt ist es natürlich so, dass, oder grundsätzlich ist es so, dass gebrochene Figuren immer spannender sind und auch spannender zu erzählen sind. Und nicht nur im echten Leben spannender, sondern auch zu erzählen sind als zweidimensionale, nicht entwicklungsfähige Figuren oder so.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Ihr Sohn würde sagen, das habe ich echt gefühlt. Und so eine Sprache ist ja auch in diesem Roman immer wieder anzufinden. Das ist so Kim Koplin-Sound, würde ich sagen, habe ich sofort wiedererkannt. Was muss denn Kim Koplin, wie muss ich mir den Autor, die Autorin vorstellen? Jetzt vielleicht im Vergleich auch zu Edgar Rey, ist Kim Koplin irgendwie cooler?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sehr viel cooler als ich. Ich glaube, ich bin nicht so sehr cool, aber die ist von ihrer emotionalen Gemütslage schon relativ nah an Nihal dran, ist mir oft aufgefallen. Also komischerweise, ich rede auch von die. Ist lustig. Ich habe eine Erzählerin scheinbar erfunden. Also Kim Koplin ist als Erzählerin, sage ich mal, ziemlich nah an ihren Protagonistinnen und hat auch einen ganz schönen Groll manchmal. Und mit dem erzählt sie auch. Und das ist irgendwie vielleicht ganz notwendig, weil ich hatte ein sehr, sehr klares Gefühl dafür, was für ein Sound diese Geschichten haben sollen und was für eine Atmosphäre das sein soll. Und da brauchst du ein bisschen Zorn.
Ist denn, wenn Sie jetzt beschließen, ich schreibe jetzt mal irgendwie Kriminalromane unter dem Namen Kim Coplin, ist dann zuerst dieser Sound da oder schaffen Sie sich erst dieses Autoren-Alter-Ego? Wie läuft denn das ab, wenn man so verschiedene Autoren-Identitäten jongliert?
Es gibt keine Regel. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Bei den Guten und die Toten, das ursprünglich war ein Roman, wo ich gar nicht damit gerechnet hatte, mal noch einen zweiten schreiben zu dürfen, sondern das der war standalone gefühlt, sage ich mal, oder gedacht. Da hatte ich sehr, sehr früh diese Figuren, wie gesagt, und noch lange bevor ich die eigentliche Story hatte, hatte ich ein ganz klares Gespür dafür, wie ich wollte, wie das klingen soll. Das ist ganz oft ganz anders. Manchmal habe ich die Figuren und die Story und muss die Figuren reinwerfen und dann muss ich noch finden, wie das zu klingen hat. Ich erinnere mich an einen Roman, den ich geschrieben habe. Da habe ich ganz lange überlegt, bis ich dann irgendwann darauf gekommen hatte, 5 Anfänge geschrieben, dass der in der zweiten Person erzählt werden muss. Aber das war wie eine ganz, ganz späte Entdeckung und da habe ich auch mächtig Manschetten vorgehabt. Also es ist ganz unterschiedlich.
Jetzt, wenn sowas so gut ankommt, wie hier bei uns in der Redaktion, dann wird auch rumgerätselt, ja, hat es am Ende vielleicht Simone Buchholz geschrieben oder was weiß ich.
Ja, die war heiß gehandelt, weiß ich. Das ist eine Freundin von mir, insofern freue ich mich.
Also wir wussten es aber nicht, wir haben es auch nicht rausgekriegt, auch nicht, wenn man beim Verlag gebettelt hat. Warum darf das Pseudonym jetzt auf einmal gelüftet werden?
Ach, der Moment der Wahrheit. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich es auch gerne geschlossen gelassen, ehrlich gesagt. Es war ein bisschen der Verlag, der darauf gedrängt, das ist ein fieses Wort, aber die haben darum gebeten, das öffentlich zu machen, weil sie gesagt haben, dass der erste Roman so gut der gelaufen ist, hat ja einen Krimipreis bekommen und alles Mögliche. Ihnen wäre sehr recht, sie hätten jemanden, mit dem sie das verknüpfen können, sodass ich eben so wie jetzt hier im Radio stehen kann oder Lesungen machen kann und so. Und nachdem dann der erste, ich habe gedacht, okay, von mir aus ja.
So. Es wird ja jetzt auch verfilmt und ja. Sie haben einen ziemlichen Erfolg mit dieser Reihe. Da denke ich, wir haben uns gedacht, ist das nicht eigentlich eher so ein bisschen schädlich, wenn man mehrere Pseudonyme hat, dass man dann Ruhm und Ehre gar nicht so in der ganzen Fülle abgreifen kann, weil man ja eben verschiedene Autoren, Personen ist, die auch gar nicht unbedingt identifizierbar sind für die Leser.
Also für die Verlage ist es wahrscheinlich schon schädlich. Die hätten schon ganz gerne jemand, der 1:1, das ist, also wenn man in eine Buchhandlung geht und Cecilia Ahern liest, dann sieht man das Cover und man sieht den Namen und man weiß, was man kriegt, 1:1. Total okay, also ich will es gar nicht kritisieren. Und mein Agent schlägt ja auch immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich gekommen und sage, ich habe übrigens wieder was Neues. Und so, oh, bitte nicht schon wieder. Ja, es scheint mir irgendwie zu entsprechen und ich bin auch jemand, der eigentlich würde man mir wahrscheinlich nicht so zutrauen, wenn man mich kennenlernt. Aber eigentlich, Mittelpunkt ist nicht da, wo ich gerne bin.
Aber steckt vielleicht auch so ein verkappter Schauspieler in Ihnen, habe ich mich so gefragt. Weil ist das so eine Rolle, in die Sie dann reinschlüpfen, wenn Sie sich so ein Autorenalter Ego schaffen?
Auf jeden Fall macht es was mit einem. Das ist mir erst ziemlich spät aufgefallen. Nämlich als wir, Entschuldigung, als Hans Rath und ich auf Tour gegangen sind mit diesen Moritz-Matthies-Büchern, da ist mir aufgefallen, dass wenn ich als Moritz-Matthies die Bühne betrete, dann bin ich tatsächlich jemand anderes, als wenn Edgar Rey die Bühne betritt. Hat sich anders angefühlt. Das habe ich aber erst später gemerkt. Jetzt bei Kim Coplin war es mir eigentlich total recht, noch aus einem anderen Grund, dass niemand das weiß, weil es gibt einem beim Schreiben eine unglaubliche Freiheit. Das habe ich auch erst beim Schreiben gemerkt, dass wenn niemand weiß, wer es ist, auch der Verlag nicht, wusste ja auch im Verlag niemand, dann kann ich machen, was ich will. Und das ist toll. Also das war eine tolle Erfahrung.
Es gibt ja, haben wir auch noch mal so überlegt, auch historisch gesehen ganz viele verschiedene Gründe, warum Menschen unter Pseudonym schreiben. Vielleicht, weil sie Angst haben müssen vor Zensur in irgendwelchen Autokratien. Oder früher haben ja auch Frauen unter Männernamen veröffentlicht, weil sie sonst gar nicht irgendwie durchgekommen wären. Aber bei Ihnen bin ich jetzt immer noch nicht so richtig dahinter gekommen, warum Sie das eigentlich machen.
Also angefangen hat es, kann ich sagen, mit Leon Morell und dem ersten historischen Roman, den ich geschrieben habe, Der Sextinische Himmel, schon lange her jetzt. Da war es so, dass ich gerade als Edgar Rey, dass Edgar Rey gerade 3 Gegenwartsromane, ziemlich fluffige, rasante Gegenwartsromane geschrieben hatte. Und dann kam ich eben mit dieser historischen Idee. Und da kam vom Verlag die Ansage und hat gesagt, also da hätten wir jetzt gerne einen anderen Namen drauf, weil mit Edgar Rey assoziiert man gerade irgendwie was ganz anderes, eine ganz andere Art von Literatur. Und das würde dem im Weg stehen. Also da muss man sagen, ganz kurz vielleicht, dass der deutsche Buchmarkt da auch eine Besonderheit hat, weil der Verlag hat gesagt, sonst kriegen wir das bei den Buchhändlern nicht vermittelt.
Weil ja da dieses Schubladending so
weil
stark ist.
Weil bei den, insbesondere in Deutschland, Buchhändler immer noch offensichtlich sehr stark so in solchen Kategorien denken. Im angelsächsischen Raum wäre es überhaupt kein Problem. Da gibt es ganz, ganz viele Schriftsteller, die unter ihrem richtigen Namen alle möglichen Genres bedienen.
Aber Sie sind ja selbst Buchhändler, also Sie sind Mitinhaber der Buchhandlung Uslar und Rei. Beobachten Sie da auch, dass das vielleicht sogar zugenommen hat? Also weil in diesem Fantasy- und New Adult-Bereich, der jetzt gerade so stark boomt, da schreiben ja sehr viele unter Namen, die es gar nicht gibt.
Mama, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dieser Fantasy-All-Age-Bereich, leider geht der bei uns in der Buchhandlung nicht so gut. Ich wünschte, wir hätten da mehr Kundschaft für, weil das ist ein Riesensegment inzwischen. Aber bei uns, wir können es irgendwie nicht richtig bedienen. Vielleicht haben wir auch nicht die richtigen Leute dafür. Aber da ist es so, das ist eigentlich eher ein Social-Media-Phänomen. Das ist ja auch so, dass wenn man so Romantasy oder sowas schreibt, dann erwarten die Leserinnen, dass man als Autorin oder Autor, also eigentlich nur Autorin, schreiben glaube ich nur Autorinnen, ich kenne keinen männlichen Autor, der dieses Genre bedient, die müssen auch permanent verfügbar sein und präsent und in den Social Media eigentlich permanent kontaktfähig. Und da sind auch die Lesungen ja keine Lesungen, sondern das sind ja so Signierstunden, wo dann jeder mal die Chance kriegt, mit der Autorin zu reden, aber gelesen wird da gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, vielleicht einfach eine andere Form von Literatur oder zumindest von Literaturkonsum, würde ich sagen.
Was muss denn eigentlich so ein gutes Pseudonym können, außer dass es Alliterationen hat wie Kim Coplin oder Moritz Matthies?
Also bei Leon Morell haben wir ganz lange überlegt, was es können muss. Also es sollte nicht, die Story spielt in Rom, also sollte nicht nach einem deutschen Autor klingen. Und dann haben wir gedacht, schön wäre es, wären auch ein Namen, den man nicht klar verorten kann, geografisch. Weil das dann die Möglichkeit erleichtert, Auslandsrechte also die Auslandslizenzen zu verkaufen, was auch geklappt hat. In Frankreich war es ein Bestseller, insofern, da habe ich Glück gehabt.
Und haben Sie sich auch schon mal einen Decknamen ausgedacht, der dann doch irgendwie nicht funktioniert hat?
Ja, es gibt auf jeden Fall Bücher von mir, die nicht funktionieren. Ja, ich weiß nicht, ob das am Namen lag. Keine Ahnung. Also nee, man denkt sich jetzt keinen Namen aus extra, weil man glaubt, dass der nicht funktioniert. Weiß ich nicht. Nee. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich habe auch noch mal ein anderes Pseudonym gehabt, Jod Heitinger. Da habe ich so einen Filmstoff als Romanfassung gemacht. Das war natürlich grandios unerfolgreich, das Buch. Ich habe auch schon geghostet, also da weiß überhaupt niemand, wer das geschrieben hat. Oder man glaubt, es ist jemand ganz, ganz anders. Also für prominente Menschen, deren Bücher geschrieben.
Und gibt es denn vielleicht auch noch geschlossene Pseudonyme, sodass wir uns irgendwann in ein paar Jahren nochmal wieder treffen und wieder was lüften?
Ja, ich glaube, es kommt gerade eins. Es ist eins im Anmarsch.
Also es gibt ein Wiedersehen mit Edgar Rei. Erstmal vielen Dank, dass Sie hier waren und auch Ihre ganzen Autoren-Alter-Egos mitgebracht haben. Kim Coplin wünschen wir jetzt erstmal viel Erfolg für Ihren neuen Krimi.
Dank.
Die Toten von morgen heißt das Buch. Erschienen ist es beim Surkamp Verlag und es kostet 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Flix, ich bin Comiczeichner und mein Buch des Lebens ist Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Das ist ein Buch, was ich sehr früh in meinem Leben habe lesen dürfen, beziehungsweise noch viel besser, ich habe es vorgelesen bekommen, nämlich von meinem Vater. Da muss ich so ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein. Und irgendwann hat er dieses Buch mit diesem rot glänzenden Einband aus der Bibliothek mitgebracht und ich dachte, die unendliche Geschichte? Wie lange soll das gehen? Wie lange will Papa jetzt vorlesen? Und dann fing er an und schlug die Seiten auf und dann ging es schon direkt los mit Bastian Balthasar Buchs, einen Namen, den ich bis heute nicht vergessen habe, genauso wie Karl Konrad Koriander, den Buchhändler, dem Bastian eben besagtes Buch stiehlt, sich dann wie ein Dieb fühlt und auf dem Dachboden seiner Schule verschwindet, in das Buch versinkt und naja, versinken ist ja in dem Fall wirklich wortwörtlich zu nehmen. Er taucht in die Geschichte ein, es geht los im Haulewald, wo sich die Boten treffen, weil in diesem Land, in Phantasien, das Nichts ausgebrochen ist. Eine Fläche, die aussieht, als ob man blind geworden sei. Ich konnte es mir vorstellen und gleichzeitig nicht vorstellen, Aber dass es eine Gefahr sein würde für so einen Ort wie Phantasien, dieses fantastische große Reich, das war mir sofort klar. Ich war gefangen, ich war gefesselt von dieser Geschichte und bin mit den Boten auf die Reise gegangen zum Elfenbeinturm, zur kindlichen Kaiserin, dann auf die Suche nach Atreyu, der finden sollte, wer Phantasien retten konnte. Und irgendwann, als ich begriffen habe, dass es ja nur Bastian sein kann, Bastian, der auf dem Dachboden sitzt, vor dem Buch, dachte ich, Bastian und ich, wir machen das zusammen, weil nur ich, wenn ich das lese, wird Bastian das machen können. Und irgendwann taucht ja das Buch, wie vielleicht die Erwachsenen wissen, in sich selber auf, was ich damals vorher noch nie erlebt hatte. Und auf einmal war ich selber wie in dieser Geschichte mit drin. Inzwischen bin ich selber Vater und habe diesen Teil auch meinen eigenen Kindern vorgelesen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass diese inzwischen 40 Jahre alte Geschichte immer noch funktioniert und auch bei der jungen Generation immer noch trägt. Ich glaube, Phantasien lebt für immer, weil die Grenzen Phantasiens sind nicht außen. Die Grenzen Phantasiens sind innen.
Sagt der Comiczeichner Flix über ein Buch seines Lebens, und das ist die unendliche Geschichte von Michael Ende, erschienen im Thienemann Verlag in verschiedenen Ausgaben. Und Flix selbst war ja schon immer wieder bei uns mal in der Lesart, und Sie finden sowohl unsere Buch meines Lebens Reihe als auch das Gespräch mit ihm in unserer Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In so bestimmten Buchgenres, Romance und New Adult zum Beispiel, da gibt es ja mega Bestseller-Autorinnen, die aber noch nie ein Buch veröffentlicht haben. Also ich meine damit so richtig altmodisch, ein richtiges Buch zum Anfassen und Durchblättern. Zum Beispiel die Irin Catherine Walsh ist so ein digitaler Star mit 300.000 E-Books, und jetzt erscheint aber von ihr zum ersten Mal ein gedruckter Roman, How to Write a Love Story. Lynn Ruschka hat dieses Buch für uns gelesen. Lynn, wie schreibe ich eine Liebesgeschichte? Der Titel, das klingt für mich jetzt eher nach einem Schreibratgeber, ist aber ein Roman.
Ja, es ist ein Roman, aber ein Roman über eine Romanautorin. Also es gibt schon so eine Metaebene. Es geht um Chiara, die will das Lebenswerk ihres Vaters vollenden. Der war auch Autor und hat so eine riesige Fantasy-Reihe veröffentlicht und weltweit Rekorde gebrochen. Und bevor er aber das letzte schreiben konnte in dieser Reihe, ist er gestorben. Und es muss aber eigentlich noch das romantische Finale der beiden Hauptfiguren geschrieben werden. Und dass wir jetzt eigentlich Chiara machen, aber kriegt dann natürlich bei dem ganzen Druck erstmal eine Schreibblockade, und der Verlag in New York fängt dann an, mit den Hufen zu scharren und sagt so, hier, die Fans warten, wir brauchen jetzt das Ende, und schickt dann Lektor Sam nach Irland. Und der ist nämlich seit seiner Kindheit Fan dieser Buchreihe, und Chiara hat aber da gar keinen Bock drauf, weil sie denkt so, ich kenne meinen Vater am besten, was brauche ich jetzt hier so einen Verehrer meines Vaters, der soll mir jetzt erklären, wie ich dieses Buch schreiben soll, dieses letzte. Also sie möchte das eigentlich gar nicht.
Also, und ich spinne jetzt mal weiter, Sam sieht wahrscheinlich ziemlich gut aus, ja, ist jung, und die Liebesgeschichte zwischen Lektor und Autorin bahnt sich an.
Natürlich, ja. Also die Geschichte, also es ist ja schon vorerzählt, also die Beziehung zwischen einem Lektor und einer Autorin kann ja sehr intim sein, und das ist hier dann auch so. Erstmal streiten sie sich natürlich heftig, weil Sam dann eben will, dass Chiara so eine richtige Liebesszene schreibt mit Kuss und allem, und Chiara weigert sich eigentlich erst da so ein bisschen gegen. Und dann, ich hatte eine gute Zeit, den beiden dann dabei zuzusehen, wie sie sich eben streiten und dabei natürlich verlieben.
Jetzt hat ja diese Autorin, die ist ja über so ein Geschäftsmodell bekannt geworden, das ich überhaupt nicht kannte. Ja. Und zwar ist es ein Leseabo. Da habe ich mich gefragt, funktioniert das so ein bisschen so wie zu Balzacs Zeiten, der gute Fortsetzungsroman in der Zeitung, der halt ja auch die Leute immer mit so Cliffhangern bei der Stange gehalten hat, nur jetzt eben digital, oder wie läuft sowas?
Also es funktioniert eigentlich eher so wie so ein Musikabo oder so ein Streaming-Service, also weißt du, so Spotify oder Netflix, also man zahlt monatlich was und dann kann man unbegrenzt die Bücher lesen, vor allen Dingen von den Autoren, die da eben exklusiv ihre Titel zur Verfügung stellen. Die bekommen aber, die Autoren bekommen wirklich unterirdisch wenig. Also es ist nicht so ein Fortsetzungsroman, sondern es ist so, man veröffentlicht seine Bücher als E-Book und dann bekommt man pro gelesene Seite wird man bezahlt, aber man bekommt $0,007, also wirklich nichts. Die Catherine Walsh, die ist aber ganz oben damit dabei, die hat 125 Millionen gelesene Seiten gesammelt, also da kommt schon was zusammen. Ich habe das mal mal ausgerechnet, wenn man das runterbrechen würde, sind das 400.000 Bücher, die da von ihr gelesen wurden. Und das weiß man, wenn man ja analog ein Buch verkauft, überhaupt nicht, ob das nur zur Dekoration im Regal steht oder wirklich gelesen wird. Und bei Catherine Walsh wird es wirklich gelesen.
Und das wittern natürlich die Verlage und denken sich, okay, das könnte irgendwie dann auch ein Verkaufserfolg werden, wenn wir das jetzt als analoges Buch machen. Und jetzt geht dieses Buch also darum, wie man einen Liebesroman schreibt. Das heißt auch so, hast du denn jetzt auch was darüber gelernt, wie man eben, hast du schon einen angefangen jetzt?
Nein, ich habe nochmal gelernt, dass eben dieser Trend zur Liebesgeschichte in der Literaturwelt einfach gerade groß ist. Also das nennt man, bei BookTok heißt das dann Publishing World Romance. Also eine Autorin schreibt eben und verliebt sich dabei. Und vor allen Dingen die Bausteine, die in diesem Genre immer genutzt werden, sind hier einfach sehr deutlich zu sehen. Und Catherine Walsh sagt das eben auch in Interviews. Für sie ist zum Beispiel das Meet-Cute das Wichtigste. Also wie sich die beiden Protagonisten treffen zum ersten Mal, das ist irgendwie das Wichtigste für sie. Für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, am Ende im dritten Akt gibt es eigentlich immer in diesem Genre dann nochmal eine große Krise, eine Trennung aus irgendeinem Grund. Und oft ist die, finde ich, so konstruiert. Und hier fand ich sie aber richtig gut und auch passend. Und da habe ich nochmal gemerkt, das ist mir anscheinend wichtig.
Also soll man lesen, sagt Lynn Ruschka, Catherine Walsh's Romance-Roman How to Write a Love Story. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Britta Ewert. Erschienen ist es im Goldmann Verlag. Das Buch hat 368 Seiten und kostet 17 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin der Tom Tunick, bin mit meiner Frau heute aufgrund des Wetters nach Schrobenhausen gekommen. Was mich in letzter Zeit gefesselt hat, war die Autorin Freda McFadden. Das ist eigentlich eine Ärztin, die trotz ihres Berufes gesagt hat, ich möchte Bücher schreiben. Sie hat eine Trilogie geschrieben über so ein Hausmädchen, die in verstrickteste Geschichten eintaucht. Und die Plot-Twists sind eigentlich die, warum man die Sachen liest. Und ich dachte immer, es ist mehr eine Frauenautorin, aber weit gefehlt. Also das kann man auch als spannungsinteressierter Herr sehr gut lesen. Und der Titel, der es am meisten geschafft hat, mich zu beeindrucken, war Der Lehrer. Es ist eine ganz, ganz interessante Geschichte zwischen Doppelleben, Intrigen und einem riesen Plot-Twist am Ende. Sehr facettenreich, sehr spannend.
Tom Tunick liest in Schrobenhausen, Der Lehrer von Freda McFadden. Übersetzt hat das Buch Astrid Grabert und es ist als 400-seitiges Taschenbuch beim Heine Verlag erschienen. Wo sind die Juden? Diese Frage hat der Schriftsteller Maxim Biller kürzlich in einer recht polemischen Kolumne aufgeworfen, in der er von einem Treffen mit dem Literaturwissenschaftler Steffen Matus berichtet. Der hatte im vergangenen Jahr eine große Geschichte der deutschsprachigen Literatur veröffentlicht, in der, wie Biller fand, er selbst zu wenig und zahlreiche Kollegen gar nicht vorkämen. Wir haben uns gefragt, ob ganz abgesehen jetzt vom konkreten Fall da etwas dran sein könnte und um das herauszufinden, meine Kollegin Shelley Kupferberg eingeladen. Sie ist selbst Autorin erfolgreicher Bücher über ihre jüdische Familiengeschichte und Moderatorin unter anderem bei der Politischen Lesart. Shelley, bei dieser Debatte, die Maxim Biller da entfacht hat, da geht es ja im Kern um die Frage, ob es da tatsächlich sowas wie einen blinden Fleck gibt, was jüdische Stimmen in der deutschen Gegenwartsliteratur betrifft. Findest du, dass Biller da einen Punkt hat?
Ja, den hat er in jedem Fall. Sicherlich hat er seine sehr eigene Art und Weise, hier tatsächlich zu argumentieren. Muss auch nicht jedem gefallen. Aber in der Sache hat er einen Punkt. Ja, es gibt natürlich eine jüdische Stimme, ob die nun von außen als solche definiert wird oder von den SchriftstellerInnen selbst, die sich so definieren, das sei nochmal dahingestellt. Aber es gibt sowas wie eine jüdische Erfahrung im Nachkriegsdeutschland und die spielt in jedem Fall eine Rolle, wie ich finde.
Und ist sie tatsächlich marginalisiert? Also hat er da recht, dass das zu wenig im Blick des allgemeinen germanistischen Verständnisses und der Literaturkritik ist?
Ich kann es nicht ganz einordnen, aber sie führt sicherlich eine Art Nischendasein, die manchmal doch ein bisschen unzureichend ist, insofern als dass sie entweder in diese Nische, in diese jüdische gepackt wird, oft dann auch folklorisiert wird, vielleicht exotisiert, dass sie tatsächlich aber auch eine Marginalisierte in der deutschen Erfahrung ist. Das kann man ja auch mal so definieren und sehen. Und hier und da fehlt mir diese Sensibilität auch genau genau sie so zu betiteln und sie so zu sehen.
Aber mir sind jetzt in der Vorbereitung gleich ein paar Bücher eingefallen, meinetwegen Robert Menasse mit seiner neuen Novelle Die Lebensentscheidung, Dana von Suffren mit Toxic Baby. Du selbst hast auch gerade ein neues Buch. Viele dieser Bücher werden im Feuilleton besprochen oder waren wie du mit Isidor auf der Bestsellerliste. Was heißt denn da marginalisiert?
Ich denke, marginalisiert insofern, als dass wir über irgendeine Form von Kanon sprechen, wie auch immer der aussieht. Also in Billers Fall ist es ja nun wirklich eine Diskussion um die deutschsprachige Literaturgeschichte der letzten Jahrzehnte. Und wenn da eine solche Stimme nicht auftaucht, dann kann man schon davon sprechen, dass es sich um einen blinden Fleck handelt. Dass solche Literatur im Feuilleton stattfindet, das sei unbenommen oder sogar auf ganzen Festivals und wie auch immer sich die AutorInnen selbst dazu stellen, das ist ja die eine Frage. Aber ich glaube, was nicht zu verkennen ist, ist eben diese Art der jüdischen Erfahrung. Was heißt die jüdische Erfahrung im Nachkriegsdeutschland? Die heißt in jedem Fall, dass sich die nachgeborenen Generationen des Holocaust, der Shoah, mit dieser Form Vernichtungsgeschichte auseinandersetzen muss. Es geht gar nicht anders. Und ich glaube, hier verläuft in meiner Erfahrung zumindest so eine Art Binarität, wenn ich das jetzt mal ein bisschen plump vielleicht in zwei Teile aufmache. Also zum einen gibt es diejenigen, die ja gar nicht die Wahl haben, als sich mit der Vernichtungsgeschichte auseinanderzusetzen, qua eigener Familienbiografie. Denn Vernichtung, Verfolgung, die schreibt sich doch sehr in dieser Art von Vernichtungsgeschichte in die Familienbiografie ein. Es ist erklärungswürdig, wenn ich aufwachse in einer sehr kleinen Familie, die vielleicht auch überall zerstreut in der Welt lebt und meine Eltern frage, warum ist das so und warum sprechen die Großeltern Deutsch, obwohl sie nach Palästina gegangen sind und in Israel leben. Also das ist erklärungswürdig und diese Frage stellt sich schon im Kindesalter. Das heißt, man ist mit dieser Verfolgungs- und Vernichtungsgeschichte sehr, sehr früh konfrontiert und es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich damit in irgendeiner Weise auseinanderzusetzen, zumal wenn man in einem Land wie Deutschland aufwächst, in dem das ja auch ziemlich präsent ist, wenn man ein wenig sensibilisiert durch die Gegend läuft, dann ist Geschichte einfach immer präsent. Das ist das eine. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht erst jetzt nach 80 Jahren auf den Gedanken kommen, ach Mensch, über den Spiegel oder die Zeit kann ich ja mal per Klick gucken, was mit den Großeltern, Urgroßeltern eigentlich los war. Und die jetzt erst entscheiden, sich dem mal zu widmen und möglicherweise aber nie sozusagen the need empfunden haben, also irgendwie den Drang oder den Zwang, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, da verläuft tatsächlich so eine Art Binarität. Die einen meinen, sie müssen sich damit nicht unbedingt beschäftigen, nur wenn sie möchten, aus irgendeiner Laune, aus irgendeiner Neugierde heraus, die ich gar nicht runterspielen möchte. Und die anderen, die keine Wahl haben, als sich damit zu beschäftigen. Und daraus entsteht, auch daraus entsteht sowas wie eine jüdische Erfahrung, zumal in Deutschland eine Differenzerfahrung als Minderheit sich in einer Mehrheitsgesellschaft zu bewegen, zu beobachten. Und da das eigene Schreiben ja immer sehr persönlich ist und immer damit zu tun hat, wie man selbst in die Welt schaut und mit ihr groß geworden ist, gibt es diese Ebene eben in dem jüdischen Schreiben. Ob man sich selbst so betitelt oder nicht, das sei nochmal dahingestellt, das ist eine andere Debatte.
Weil das kann ja auch eine Einschränkung sein, wenn man sich quasi so ein Label, sage ich mal in Anführungszeichen, verpasst. Dann kommt ja sofort eigentlich einem in den Kopf auch die Frage, was heißt das eigentlich eben deutschsprachige jüdische Literatur? Wie ist das definiert über eben den Holocaust, über die Religionszugehörigkeit? So eine, das kann ja auch eine Schublade sein, die eigentlich was beengt.
Ja, ist in jedem Fall so. Und ich will auch nicht immer so betitelt werden. Es kommt sehr auf den Kontext an. Mein zweites derzeitiges Buch, Stunden wie Tage, das hat jetzt erstmal gar nichts mit meiner jüdischen Familiengeschichte zu tun. Das ist eine Recherche, die ich angestellt habe, die uns tatsächlich auch in die Zeit des Dritten Reiches zurückführt, aber die erstmal nicht mit meiner Geschichte zu tun hat. Und insofern ist das ein Buch, wo ich mich nicht als die jüdische Autorin Shelley Kupferberg betitelt sehen möchte. Überhaupt gar nicht. bei dem ersten Buch Isidor, gut, das liegt auf der Hand, das ist nun mal ein Teil meiner Familiengeschichte. Aber insofern, und da merken wir schon, da wird es auch ganz schnell schwammig und schwierig, wirklich ein Label zu finden, was ich auch für mich absolut ablehne und sicherlich auch andere KollegInnen für sich mal so handhaben. Da kommt es ganz stark auf den Kontext an. Ist ein Buch jüdisch, weil es ein jüdisches Sujet verhandelt? Ist ein Buch jüdisch, weil Autor, Autorin jüdische Wurzeln hat, vielleicht aber auch nur partiell jüdische Wurzeln, und dann gibt es auch einen nicht-jüdischen Teil. Das ist ja auch bei ganz vielen KollegInnen so. Ja, also ich denke an Dana Vohwinkel, ich denke an Robert Menasse, an Eva Menasse. Also da gibt es zwei Teile in der Familiengeschichte. Das müssen Sie natürlich selbst entscheiden, inwiefern dann Ihre Literatur auch ein Teil jüdische Literatur sein kann.
Shelley Kupferberg, Schriftstellerin und Kollegin, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
Einer der wichtigsten Literaturpreise ist der Booker Prize, und in diesem Jahr sind auch zwei deutschsprachige Schriftsteller in die Endrunde gekommen, Daniel Kehlmann und Shida Bassiar. Und heute am späten Abend, da gibt die Jury bekannt, wer denn nun in diesem Jahr diese lebensverändernde Auszeichnung bekommt, denn das ist der Booker Prize für die Autoren und Autorinnen, sagte bei uns im Programm die in London lebende Agentin Anna Weber, die schon zwei Preisträger vertreten hat.
Das ist mit Sicherheit eine große Umstellung. Also ich kann mich erinnern, die Samantha Harvey war ja diejenige, die letztes Jahr, also 2025, den Booker Prize an den neuen Gewinner übergeben hat. Und da müssen die Übergebenden immer so einen kleinen Speech machen, über wie ihr Jahr sich entwickelt hat nach dem Booker Prize. Und ich kann mich erinnern, sie hat damals gesagt, das hat sich so angefühlt, als hätte man von einem Schwan einen Flügelschlag abbekommen. Es ist alles sehr schön und irgendwo magisch, aber doch auch etwas schockierend. Ich glaube, im ersten Schritt ist das, was wirklich die große Veränderung darstellt, ist einfach, dass man plötzlich einfach auf der Weltbühne steht, ja. Und vorher hat man halt so vor sich hingeschrieben und man hat nette Rezensionen bekommen und man hat sich so ein bisschen verkauft, aber das war's dann auch schon. Und dann ist man plötzlich in über 40 Sprachen übersetzt und jeder möchte, dass man dorthin fährt. Und dann ist man einen Monat in Australien und eins in Amerika und eins wochenlang in Italien und Deutschland und irgendwo, ja. Und das ist auch lebensverändernd. Das heißt, man muss dann auch einfach für die Zeit zu schreiben kämpfen, weil man eigentlich ansonsten von Interviews und Reisen und Events aufgefressen wird. Das ist sicher ein Problem.
Plötzlich auf der Weltbühne. Und wer da heute spätabends von den Juroren des Booker Prizes hinaufkatapultiert wird, wir werden morgen in der Lesart auf jeden Fall darüber berichten.